witzig, weil an den Blättern wuchsen winzig kleine Pflanzen, die Ableger. Die sahen so aus, ja, ganz klein. Und ich habe zwei mitgenommen nach Hause und ich habe sie beide eingepflanzt in gleiche Töpfe am gleichen Tag. Und ihr könnt sehen, die sind etwas unterschiedlich geraten. Diese Pflanze hier hat sofort ihre Wurzeln in die Erde gesteckt und fing an, in die Höhe zu wachsen und große Blätter war ja so eine ganz riesig kleine Pflanze und sie ist wirklich groß geworden. Und wenn man sich sie genau anguckt, sieht man, dass jetzt an ihren Blätterspitzen schon wieder neue kleine Pflanzen wachsen. Die andere Pflanze, das ist die hier, die hat nicht Wurzeln gefasst, also mittlerweile schon. Aber als ich sie in die Erde steckte, jedes Mal, wenn ich sie goss, schwamm sie wieder los. Und schwamm im Topf herum. Manchmal war sie ganz verschwunden, dann haben wir sie auch, wenn da so viel Wasser drauf war, dann haben wir sie irgendwo auf der Fensterbank gefunden. Und erst vor einem Monat etwa hat sie dann tatsächlich, also sie ist so klein geblieben, aber erst vor einem Monat hat sie dann ihre Wurzeln in die Erde endlich Halt gefunden. Und jetzt ist sie mittlerweile so groß geworden. Und wir haben jetzt die letzten Wochen über den Epheserbrief gesprochen. Und ich muss ein bisschen an meine Pflanzen denken. Die Pflanzen waren für mich ein Bild, was im Epheserbrief beschrieben wird. In den ersten Kapiteln geht es darum, dass Jesus uns befreit hat und dass er uns ein neues Leben gibt und dass er uns in eine Gemeinschaft hineinstellt. Wir können ein neues Leben mit Jesus beginnen. Und für mich ist das so wie mit diesen Pflanzen. So wie ich diese Pflanzen, diese Ableger genommen habe und ihnen ein neues Leben gegeben habe in einem neuen Topf, in einer neuen Erde, so nimmt Jesus uns und bietet uns an, dass wir eingepflanzt werden können. Im Epheserbrief heißt es in Christus leben. Und ja, das ist so wie in Christus, ist wie in der Erde. Ja, wir können unsere Wurzeln in Christus wurzeln und dann ein neues Leben leben und wachsen und irgendwann mal auch wieder neue Pflanzen produzieren. Genau, und die Frage ist, wenn du dein geistiges Leben anguckst, welcher Pflanze gleichst du? Bist du tief verwurzelt in der Beziehung zu Jesus und ziehst deine Nährstoffe aus seiner Erde, auch aus der Gemeinschaft der Christen, aber auch aus seinem Wort und kannst gesund und kräftig wachsen und diese Pflanze braucht nun einen neuen Topf? Oder bist du eine Pflanze, die zwar in den neuen Topf gesetzt wurde, aber die nicht wirklich ihre Wurzeln in die Erde hineinkriegt. Und wenn ein Schwall Wasser kommt in dein Leben, dann schwimmst du herum und in deinem Topf herum, mal hier, noch da, und du kannst nicht so richtig deine Wurzeln in die Erde kriegen und Nährstoffe rausziehen. Aber vielleicht bist du auch wie diese Ableger hier und du bist doch gar nicht eingepflanzt. Du kennst Jesus noch nicht. Und für dich gilt das Angebot. Du darfst dich von Jesus in einen neuen Topf, in ein neues Leben pflanzen lassen. Und wenn du das möchtest, dann sprich uns an. Es ist ein Angebot an dich. Und wir können dir beten und dir erklären, wie es geht, in einen neuen Topf gepflanzt zu werden. Aber vielleicht bist du auch irgendwo dazwischen. Nicht so ganz wie diese Musterpflanze, aber auch nicht, auch doch irgendwie verwurzelt, aber vielleicht nicht so ganz, wie du gerne würdest. Und ich möchte mit euch heute in Kapitel 5 einschauen und schauen, was können solche Wurzeln sein, die uns festhalten in dieser Erde und was hilft uns dann, eine gesunde, kräftige Pflanze zu werden in unserem geistlichen Leben. So, weil Paulus hat ein paar Tipps für uns. Und wenn du glaubst, dass es reicht, hier am Sonntag im Gottesdienst zu sein und an Gott zu glauben, dann täuscht du dich. Das reicht nicht, um so zu wachsen. Was du sagst und tust, nicht in diesem Gottesdienst, sondern außerhalb von diesem Gottesdienst, das ist wichtig. Das, was du montags bis samstags in deinem Alltag sagst und tust, ist relevant. Und Paulus bekniet die Epheser regelrecht, Acht zu geben, wie sie leben. Und dass sie ihr Handeln und ihr Tun ausrichten, wie es Gott gefällt. Und hier sind einige Zitate aus dem Epheser 5. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Wie unsere Jahreslose. Vers 10. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und Vers 17. Lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Also er wiederholt immer wieder dieses Thema. Wir sollen also die Frage stellen, was würde Gott gefallen? Wie würde es mein Leben verändern, wenn ich mir diese Frage tatsächlich in meinem Alltag immer wieder stelle und mein Handeln und Reden davon bestimmen lasse? Und ich glaube, das würde einiges ändern, wenn ich tatsächlich diese Frage immer im Kopf hätte. Was tue ich, wenn mein Partner nicht das tut, worum ich ihn tausendmal gebeten habe? Was würde Jesus gefallen, wie ich handle? Wenn meine Kinder ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen? Wenn auf der Arbeit ein Kollege sich nicht an Absprachen hält? Wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer mich zu Unrecht beschimpft? Oder wenn ich einfach ein bisschen Freizeit habe mal? Mein Tun und Handeln ist nicht immer das, was Gott gefallen würde. Und diese Frage, was würde Gott gefallen, ist keine Frage für jetzt im Gottesdienst. Das ist eine Frage für den Alltag. Es gibt ein Buch von Charles Sheldon und das heißt In seinen Fußstapfen. Und diese Geschichte beschreibt, wie eine Gruppe in einer Gemeinde sich verpflichtet, bei allem, was sie tun, diese Frage zu stellen: What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und im Verlauf dieser Geschichte, in diesem Buch, verändert sich das Leben der Teilnehmer von diesem Experiment radikal. Es ist durchaus gefährlich, diese Frage zu stellen. Aber diese Frage ist wie so eine Wurzel, die uns tiefer in den guten Boden bringt. Was würde Gott gefallen, ist keine Frage, die wir einmal beantworten und dann haben wir Ruhe. Das ist ein Prozess, das ist ein Lebensstil. Aber wir werden merken, dass diese Frage und diese Ausrichtung, was würde Gott gefallen, uns Halt gibt. Wir treiben nicht mehr umher in unserem Topf, in unseren Entscheidungen. Je nach Laune, ja, wenn mal ein Schwall Wasser kommt. Aber wir finden Halt, weil wir unsere Entscheidungen nach einer klaren Frage ausrichten können. Und dann können wir beginnen zu wachsen. So, das ist eine von diesen Wurzeln. Der zweite Tipp, den Paulus für uns hat, ist: Lebe im Licht. Den Vers lese ich gleich. Er beschreibt, wie wir, als wir Jesus noch nicht kannten, unser Leben im Dunkeln war. Und jetzt, wo wir Jesus kennen, dürfen wir im Licht leben. Weil Jesus Licht ist, macht er es hell in unserem Leben. Und in Vers 8 lesen wir: Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Das Leben im Licht ist anders. Und ihr Venezolaner werdet das vielleicht merken, jetzt kommt in Deutschland der Sommer und das Leben wird tatsächlich anders. Das Licht und die Wärme, von denen wir im Sommer einen Überfluss haben, das verändert unsere Lebensweise gegenüber dem, was wir im Winter tun. Wir sind aktiver, wir treffen uns mehr. Nachbarn hat man vielleicht Monate Jahren nicht gesehen. Plötzlich kommen sie wieder aus ihren Häusern und schnippeln an ihrem Hecke herum. Man steht wieder draußen, man quatscht miteinander draußen, man macht gemeinsam Sport. Leben im Nichts ist Leben in Gemeinschaft. Zumindest empfinde ich es so. Ein Leben im Dunkeln ist ein Leben in Heimlichkeit. In der Dunkelheit verstecken wir Dinge, an die wollen wir Gott und auch unsere Mitmenschen nicht ranlassen. Und Paulus ermutigt uns, ins Licht zu treten und Schluss mit der Heimlichkeit zu machen. Weil dann kann Gutes in unserem Leben wachsen. Ins Licht treten ist eine Wurzel, die uns in Christus festigt und unser Wachstum nährt. Und deshalb sind hier Fragen für dich. Welche Dinge tust du heimlich, die niemand sehen soll? Welche Seiten rufst du im Internet auf, wenn niemand dir über die Schulter schaut? Welche Geheimnisse hütest du in einer dunklen Ecke deines Herzens, die niemand wissen darf? Und wenn dir jetzt was einfällt, dann wird dir das schwer machen, tiefer zu wurzeln und weiter zu wachsen. Und Pflanzen brauchen Licht, um zu wachsen. Und auch wir brauchen das Licht, um geistig zu wachsen. Paulus schreibt: Alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Und mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Wenn wir schlimme Dinge erlebt haben und die Ereignisse verdrängen in die Dunkelheit unseres Herzens, dann wird das unser Leben prägen. Besonders auch, wenn wir als Kinder Dinge erlebt haben. Wenn nicht darüber gesprochen wird, warum die Eltern sich getrennt haben. Wenn nicht darüber gesprochen wird, dass Gewalt passierte, sexueller Missbrauch. Natürlich muss man solche Dinge, wenn man sie ins Licht holt, nicht mit jedem darüber sprechen. Und es muss auch nicht alles hier von der Kanzel verkündet werden. Aber wenn es Dinge gibt, über die wir nie und mit niemandem reden, dann werden sie dunkle Geheimnisse. Und gerade Kinder spüren auch, wenn es solche Tabuthemen gibt, über die nie geredet werden darf. Und sie spüren, wenn wir Dinge verdrängen. Und wenn wir über das, was uns belastet, nicht reden, dann bleibt die Grenze zwischen Gut und Böse oft diffus. Wir entwickeln Schuldgefühle gegen uns selbst. Wieder besonders Kinder tun das. Sie denken, ich bin schuld, dass Papa die Familie verlassen hat. Ich bin schuld, dass man mir wehgetan hat. Es ist wichtig, dass diese Dinge ans Licht kommen, vor Jesus kommen, damit Schuld klar benannt werden kann. Paulus sagt, im Licht wird sichtbar, was es wirklich ist. Im Licht können wir erkennen, wo Schuld passiert ist. Sie kann klar zugeordnet werden und falsche Scham und Angst verschwinden. Solange wir allein im Dunkeln mit unseren Geheimnissen sitzen, bleibt das Unrecht oft diffus. Wir finden viele Rechtfertigungen, warum es gut ist, wie es ist, oder wir schweigen geschenkt. Dinge ans Licht holen, wird uns helfen, klar zu sehen, das Unrecht benennen zu können und dann aber auch vergeben zu können oder selbst Vergebung zu erhalten. Und ich liebe diesen Vers, den zweiten Teil, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Wisst ihr, was das bedeutet? Gott kann die größten Schatten unseres Lebens, die größten unaussprechlichen Geheimnisse aus unserer Dunkelheit herausreißen und zu seinem Eigentum machen. Und es gehört damit zum Licht. Nicht nur, dass Gott unseren Schmerz, unsere Schuld, unsere Angst, unsere Scham trägt. Er nimmt sie und er verwandelt sie in etwas, das leuchten kann. Und es gibt viele Beispiele von Menschen, die gerade mit ihren Sünden, ihrem Schwachsein, es in Gottes Licht gebracht haben. Und Gott hat diese Schwäche dann genutzt, um andere zu ermutigen, sie zu segnen und auch zu sich zu führen. Und ich habe es selber auch erlebt, dass ich Gott meinen größten Schmerz geben konnte, mein Leid, und er hat es mit Licht gefüllt. Und so sehr, dass ich anderen weitergeben konnte von diesem Licht. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch auch solche Geschichten haben, solche Geschichten erzählen könnten. Und deshalb kann ich euch Mut machen. Tretet ins Licht. Lebt in Gottes Licht. Sucht euch jemanden, den ihr vertraut, mit dem ihr über dunkle Ecken in eurem Herzen reden könnt und aufräumen könnt. Mistet aus. Räumt auf, schmeißt die Geheimnisse raus. Und wenn du jetzt weißt, dass du gemeint bist, dann geh heute nicht, ohne dass du mit jemandem gesprochen hast und gebetet hast. Ja, unser nächster Punkt ist die Beziehung. Im letzten Kapitel, im letzten Teil vom Epheser 5, und das geht dann in Kapitel 6 über, spricht Paulus über Beziehungen zu anderen Menschen. Und zwar nicht zu irgendwelchen Menschen, sondern zu den Menschen, die uns am nächsten sind, die in einem Haus leben. Man nennt diese Texte auch die christliche Haustafel, also alle, die zusammen in einer antiken Familie am Tisch saßen, und dazu gehörten Mann und Frau. Und dann in Kapitel 6 spricht Paulus Kinder und Eltern und auch Sklaven und Herren an. Und er spricht sie alle an, und der Abschnitt beginnt mit: Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Als ich meinem Mann sagte, dass ich über Epheser 5 reden werde und das geht um die christliche Ehe, da hat er sehr laut gelacht und hat gesagt, Gott hätte schon Humor, dass ausgerechnet ich darüber reden müsste. Aber ich muss euch da vielleicht jetzt enttäuschen, ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen. Weil einiges, was Paulus schreibt, fällt mir auch schwer zu verstehen. Vor allem, weil sich unsere Gesellschaft, auch die Rolle der Frau, vieles hat sich heute sehr geändert. Und ich glaube, man muss da sehr in die Tiefe gucken, was bedeutete es damals, was bedeutet es heute. Und das ist eine Extrapredigt. Und wenn euch das interessiert, haben wir hier einige Theologen auch unter uns, den Rainer, den Timo, den Alexander. Die können euch da, die haben da sehr viele Gedanken dafür, und ihr könnt auch sie ansprechen. Und sie werden euch wahrscheinlich auch unterschiedliche Deutungen anbieten, und ich glaube, ihr könnt von jedem etwas lernen. Aber was ich hier noch betonen möchte, ist, die Beziehungen, in denen wir leben, gerade zu den Menschen, die uns am nächsten sind, die sind wichtig. Und wenn wir ein neues Leben mit Jesus angefangen haben und wenn wir unsere Wurzeln nach Christus ausstrecken, dann hat das Auswirkungen auf die Menschen, mit denen wir zusammenleben, die uns nahestehen. Es gibt viele fromme Menschen, die in der Gemeinde einen schönen Schein geben, die aktiv mitmachen, die andere beeindrucken, was für tolle Christen sie sind. Aber wenn man ihre Kinder fragt, ihre Partner zu Hause, dann merken die nichts davon, dass Jesus ihr Leben bestimmt. Dass sie aus Liebe handeln und reden, dass sie im Licht leben. Natürlich ist niemand perfekt. Und auch wenn ich in meiner Familie, es ist nicht immer so, wie es sein sollte. Jeder tut mal Unrecht. Aber gerade unsere Partner und unsere Kinder sollten am meisten merken, dass wir in Christus verwurzelt sind. Und dass es einen Unterschied in unserem Handeln und Reden macht. Und deshalb die Frage an euch: Wer ist der Mensch, der dich am besten kennt? Was denkt er oder sie über dich? Welche Pflanze würde er dir zuordnen? Die, die ihre Wurzeln tief in Christus eingräbt und sich dem Licht entgegenstreckt? Oder würde dein Partner, deine Familie, würden sie sagen, naja, so richtig findest du keinen Halt in Christus und wächst kümmerlich. Wenn du Mühe hast mit deinen Beziehungen zu Hause, Konflikte mit dem Partner, mit den Kindern, das ist Gott nicht egal. Und wenn du in Christus wurzelst, bei allem, was du tust, und fragst, was Gott gefällt, wenn du ihn zum Vorbild nimmst, dann wird das Auswirkungen auf deine Beziehung haben. Und ich weiß, dass Konflikte in Partnerschaft, Beziehungen zu Eltern und Kindern sehr komplex sein können und dass es jetzt vielleicht etwas platt klingt, das sozusagen. Es ist leicht gesagt, lebe mit Jesus und alles wird gut. So einfach ist es leider oft nicht. Gott macht nicht alles gut. Aber ich weiß, dass er uns hilft, gut zu leben. Auch wenn nicht alles gut ist. Und wenn wir uns durchkämpfen und vorwärts stolpern und wenn wir miteinander ringen, so ist er an unserer Seite und möchte uns helfen, dass Dinge besser werden. Und ich habe es auch erlebt, dass wenn ich Konflikte in meiner Familie hatte und sie mit Jesus durchgesprochen habe, besonders wenn Emotionen hochkochten und ich nicht mehr wusste, ich wusste nicht mehr weiter, wenn ich dann wirklich zu Jesus gekommen bin, hat er mir oft ganz sanft neue Gedanken gegeben ins Herz. Er hat mir plötzlich Ideen gegeben, Mensch, ich kann ja noch was ganz anderes machen. Und mancher Streit konnte dann mit Versöhnung enden. Wenn unsere Wurzeln in Christus sind, hat es Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Und wir sollten auch in unseren Beziehungen fragen, welches Handeln gefällt Gott und wo brauchen wir auch da mehr Licht. Jonathan Vogel hat, als er über 2. Epheser gesprochen hat, vor einigen Wochen, eine Geschichte erzählt, die ich zum Abschluss nochmal aufgreifen möchte. Es war die Geschichte von Pastor George Thomas, der einen Jungen mit einem Vogel in einem Käfig getroffen hat. Und der Pastor hatte Mitleid mit dem Vogel, denn der Junge wollte seinen Spaß mit ihm haben. Also hat er den Jungen den Vogel abgekauft und ihn freigelassen. Und die Geschichte steht dafür, wie Jesus uns befreit hat. Wir waren auch gefangen wie der Vogel von Satan. Und Jesus hatte Mitleid mit uns und hat einen Preis für uns gezahlt mit seinem Blut und hat uns freigekauft. Dann öffnete er die Tür des Käfigs, damit wir in Freiheit leben können, ein neues Leben beginnen können. Aber leben wir wirklich in Freiheit? Als Jonathan die Geschichte erzählte, dachte ich, was ist, wenn der Vogel nicht in die Freiheit fliegt, sondern im Käfig sitzen bleibt? Wir haben tatsächlich solche Meerschweinchen gehabt, die im Gehege blieben, wenn die Tür offen stand. Und vielleicht bleibt auch der kleine Vogel im Käfig, weil er das Leben in Freiheit nie gekannt hat. Weil er überhaupt keine Vorstellung davon hat, was Freiheit eigentlich ist. Er könnte ein neues Leben beginnen draußen. Aber er bleibt im Käfig sitzen. Und ich glaube, so sind wir auch oft. Wir könnten ein neues Leben anfangen. Wir könnten anders leben. Aber wir bleiben so oft in den alten, vertrauten Lebensgewohnheiten, anstatt in die Freiheit zu gehen, in die Jesus uns ruft. Und der Epheserbrief zeigt uns, dass Freiheit auch gelebt werden muss. Der Vogel muss den Käfig verlassen. Und auch bei den Ablegern dieser Pflanze reicht es nicht, sie auf neue Erde zu setzen. Erst wenn sie ihre Wurzeln in die Erde reinstreckt, sich verankert, kann sie wachsen. Und was machst du? Richtest du dein Leben aus nach dem, was Gott gefällt? Trittst du ins Licht und räumst auf in der Dunkelheit deines Lebens? Lebst du als Kind des Lichts? Und wenn du zu denen gehörst, die sagen, so weit bin ich noch nicht, ich bin noch nicht eingepflanzt, dann darfst du auch ein neues Leben beginnen. Sprich uns an. Hier gibt es viele Leute, die dir helfen können, dieses Leben zu beginnen. Und wenn dich heute etwas angesprochen hat und der Heilige Geist etwas dir gezeigt hat, dann geh heute nicht weg, ohne den ersten Schritt zu tun und deine Wurzel Richtung Erde zu strecken. Amen.